Jetzt machen Sie eine geben Sie uns was mit visionell. Ja, okay, gut. Ja, also praktisch in Ihrem Vortrag dann. Gut. So, Herr Rabe, ich darf. Ja, klar, das haben wir vorher schon gesagt mit den Filmaufnahmen. Also, Herr Rabe, ich darf Sie recht herzlich im Untersuchungsausschuss vom Baden-Württembergischen Landtag begrüßen. Ich muss Sie am Anfang belehren, nämlich, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, nichts hinzufügen dürfen und nichts weglassen im Wesentlichen, dass möglicherweise Sie bei einer Aussage auch vereidigt werden können und dass Sie vorsätzliche oder unvollständige Aussage vom Untersuchungsausschuss immer strafbar sind, und zwar auch dann, wenn Sie nicht vereidigt werden. Das wissen Sie. Sind Sie Beamter?
Nein.
Nein, brauche ich Sie als Beamter auch nicht belehren. Sie haben zu dieser Frage der Belehrung keine weiteren Nachfragen. Dann darf ich Sie bitten, zuerst mal Vor- und Zunahme, Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung uns mitzuteilen, nur mal zu sagen, ob die Anschrift nach wie vor stimmt, wo Sie jetzt geladen worden sind.
Jan Rabe, 1968, die Anschrift stimmt, ich bin Diplom-Sozialpädagoge.
Gut, und dann noch etwas zu Filmaufnahmen. Unsere Vernehmung ist ja öffentlich nach dem Untersuchungsausschussgesetz. Sie haben uns angezeigt, dass Sie mit Tonaufnahmen während der Vernehmung einverstanden sind. Und aber allerdings Bild- und Filmaufnahmen während der Vernehmung nicht haben wollen, und auch wenn sie vor der Vernehmung aufgenommen werden, dass sie bitten, dass das Bild gepixelt wird. Ja, es war so richtig, wie Sie es gesagt haben. Gut, belehrt habe ich Sie schon. Sie sind hier als Sachverständiger geladen, Herr Rabe, weil Sie uns entsprechend unserem Untersuchungsauftrag, der Ihnen vorliegt, vor allem über mögliche Bezüge des NSU, über die diversen rechten Netzwerke und Verbindungen nach Baden-Württemberg aufzuklären, aber auch mögliche Erkenntnisse über das Vorgehen der Rechtsterroristen, gerade auch in Baden-Württemberg, informieren wollen. Ihr Fachgebiet ist, glaube ich, rechtspopulistische und rechtsextremistische Musikszene. Sie gelten unter anderem als der Rechtsrock-Experte, also habe ich wenigstens gelesen, und Herausgeber und Autor zahlreicher entsprechender Publikationen. Unter anderem haben Sie im Jahr 2002, also mitten in der Terrorserie des NSU, einen grundlegenden Sammelband mit dem Titel Rechtsrock, Bestandsaufnahmen, Gegenstrategien publiziert. Seitdem erscheinen immer neue Ergänzungsbände, unter anderem über die Szenen in den einzelnen neuen Bundesländern. Wenn ich es richtig sehe, fällt ein solches Werk nur über die rechte Musikszene in Baden-Württemberg. Das haben Sie nicht herausgegeben, ja? Gibt es noch nicht? Vielleicht können Sie uns heute vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, der uns dann wieder in die Lage versetzt, weitere Dinge aufzuklären. Und Sie haben angekündigt, einen kurzen einleitenden Vortrag zu halten. Da bitte ich jetzt mal drum.
Schönen Dank. Ich werde im Kurzen eingehen auf folgende Punkte. Das heißt, ich werde ganz kurz Musik und extreme Rechte, was ja ein weites Thema ist, beleuchten, werde dann gucken, welche Bedeutung hatte die Rechtsrock-Szene, die Musik für den NSU. Ganz kurzer Blick auf, über was reden wir da eigentlich, über welche Dimensionen reden wir bundesweit. Kurzer Blick nach Baden-Württemberg auf wichtige Projekte, die hier in Baden-Württemberg von Bedeutung waren. Dann ein Blick auf die Organisation Blood and Anna. Fabian, wie ich heute gerade gesagt, wenn wir nach Netzwerken gucken, die im Unterstützungsbereich von Bedeutung waren, ist Blood and Anna mit Sicherheit eines der Netzwerke, die zu berücksichtigen sind, um dann nochmal auf Kontakte in dem Bereich Baden-Württemberg zu gucken, was hier bisher bekannt ist. Ich möchte anfangen mit einem Zitat des Musikers Ian Stuart Donaldson, der mal retrospektiv in einem Fernsehinterview gesagt hat.
Ich habe eine Frage, warum unterbricht es immer? Warum unterbricht es dauernd?
Tücke der Technik.
So schnell kann ich mir gar nicht lesen.
Ich würde Sie bitten, alle auf die rechte Leinwand zu schauen, die scheinbar, soweit ich das bisher...
Nein! Auch den Unterschied können wir hier im Landtag nicht machen. Wie kriegen wir denn das hin? Sonst würde der Vortrag ja ein bisschen schwierig. An was liegt es? An Ihrem Gerät oder an unserer technischen Einrichtung?
Das ist Ihr Gerät, nicht meins.
Aus Gerät gehört uns auch noch.
Wenn die Technik das erlaubt, versuche ich einfach meinen anzuklemmen, oder weiß ich nicht? Ich weiß nicht. Haben Sie eine Idee dazu?
Also schaltet halt in regelmäßigen Abständen aus und dann kommt wieder das gleiche Bild. Geht regelmäßig so.
Ich könnte meinerseits mal kurz meinen privaten Laptop anschließen, so, wenn die Technik das erlaubt, des Landtags.
Ja doch, das machen wir mal so. Jetzt sind sie drin. Jetzt probieren Sie mal da, das zu machen.
Sieht gut aus.
Sieht sehr gut aus. Also.
Strom ist angeschlossen, nicht, dass der gleich mal in den Ruhestand geht. Ich starte also mit einem Zitat.
Nix ich. Sag mal, Kontakt. Ich muss ein bisschen da und so stehen bleiben, das klappt. Das war ein bisschen unbefriedigend.
Sehr unbefriedigend.
Ja. Habt ihr niemanden? Sonst ist zwei Fragen. Entweder mit Mr. Wader, wenn jemand komme. Moment mal. Gut, dann gehen wir mal auf. Hebt es jetzt länger gerade. Also probieren Sie nochmal.
Wir schauen mal. Oh, oh. Ich starte mit einem Zitat, was der Musiker Stuart Donaldson retrospektiv gesagt hat, nämlich die Aussage, Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu bringen. Besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann, kann damit Ideologie transportiert werden. Stuart Donaldson wird Ihnen im Laufe der nächsten halben Stunde noch mehrfach begegnen, weil er einer der wichtigsten Akteure der internationalen Musikszene ist. Gestartet als Musiker im Punkrock-Bereich, eher sozial kritisch, nicht im Bereich der extremen Rechten, hat sich dann der Nationalistischen Front zugewandt, hier Politik gemacht. Gleichzeitig war er aber weiterhin Musiker, weil das war seine Art, sich auszudrücken. Und das, was er dann erkannt hat, den Mechanismus, war, der Musik, seinen Liedtexten hören junge Menschen zu. Den Flugblättern und die Parteiprogramme, die er verteilt hat, die werden nicht gelesen. Das ist eine relativ einfache Erkenntnis, aber sie hat eine unglaubliche Wirkung gehabt, weil sie Grundlage einer politischen Bewegung war, einer jugendkulturellen Szene, die eine unglaubliche Politisierung in Gang gesetzt hat, in England, aber auch in Deutschland. Und gerade wenn wir auf den NSU gucken, dann müssen wir sagen, dass auch dieses Milieu und auch die bekannten Akteure, sowohl was das Kerntrio betrifft, als auch was die Personen betrifft, die als Unterstützer bekannt geworden sind, eben nicht sozialisiert wurden durch klassisch neonazistische Parteien, sondern in einer vor allem jugendkulturellen Szene. Das heißt, zentrale Ideengeber, und zentrale Netzwerkknüpfer waren sowohl Liedtexte als auch Konzerte als auch Treffen und eben nicht klassisch parteipolitische Organisationen, sondern tatsächlich eine politisierte Lebenswelt, die hier den entscheidenden Faktor bildete. Auch wenn wir uns anschauen, welche Netzwerke im Bereich des NSU später wichtig waren, dann ist festzustellen, dass es die Netzwerke des NSU waren, mit den Personen, aus denen Unterstützungsleistungen kamen, sei es nun die Organisation von Sprengstoff, der Versuch, Waffen zu beschaffen oder die finanzielle Unterstützung zu organisieren, als auch das Besorgen von Wohnungen etc. Ich habe auf die Folie genommen eine Aussage des LKA Thüringen aus dem Jahr 1998, also relativ früh nach dem Untertauchen, betreffend Personenfahndung nach Bernhard Mundlos Schepe. Die oben genannten gehören in Jena zum harten Kern der Blatt- und Anna-Bewegung. Meines Erachtens eine Fehleinschätzung, weil die drei nicht Teil des tatsächlichen Mitglieder von Blatt und Anna waren. Aber diese Wahrnehmung zeigt meines Erachtens, wie eng das Trio, also der Kernbereich des NSU, an den Netzwerken von Blatt und Anna dran waren. Und was ich eben schon sagte, gerade die sächsische Sektion von Blatt und Anna war es, aus der heraus zentrale Unterstützungsleistungen erbracht wurden. Ich denke, wenn wir an Chemnitz denken, das Untertauchen, als auch die Besorgung von Waffen und Geld, da waren es die Personen, die bekannt sind als Funktionäre der sächsischen Blatt- und Anna-Struktur. Ja, mit was beschäftigen wir uns, wenn wir über die Rechtsrockszene in Deutschland reden? Ich führe mit Kolleginnen und Kollegen zusammen seit Jahren eine Tonträgerdatenbank, in die wir aufnehmen die Tonträger bundesdeutscher Bands, die aufgrund der gesungenen Texte eindeutig der extremen Rechten zuzuordnen sind. Also keine nicht Freiwild oder Bands dieser Sorte, nichts Rechtspopulistisches, sondern Bands, die aufgrund ihrer textlichen Aussage eindeutig der extremen Rechten zuzuordnen sind. Und wir zählen jene Tonträger, die professionell produziert werden. Das heißt, keine gebrannten CDs, keine Demo-CDs, sondern CDs, die in ihrer Produktion und Aufmachung durchaus dem entsprechend, was sie im Markt kaufen können. Wie Sie sehen an der folgenden Folie, reden wir hier von Produktionszahlen, die sich in den letzten Jahren eigentlich konstant im Bereich von 100 oder über 100 Tonträgern pro Jahr bewegen. Wenn wir in die Spitzenjahre gehen, der End-90er mit knapp 150 Tonträgern, dann können Sie alleine an diesen Werten ermessen, dass sich hier eine jugendkulturelle Szene gebildet hat, die eine Dimension hat, die die Dimension einer Bewegung hat, einer Jugendkultur, mit allem, was dann quasi dazugehört. In der Statistik sind nur Neuveröffentlichungen aufgenommen worden, das heißt keine Wiederveröffentlichungen oder so würde man die mit abbilden, wären wir bei weitaus höheren Zahlen. Ich habe eine weitere Statistik für Sie mal kurz mitgebracht. Angaben der Verfassungsschutzbehörden und aus Anfragen der an die Bundesregierung zusammengestellt mal die Zahl der in Deutschland aktiven Rechtsrockbands. Laut dieser Statistik geht es bis quasi 2012 fast durchgängig nach oben mit ganz leichten Schwankungen bis circa 180 aktive Bands. Wir haben eigene Statistiken, wo ich sagen würde, da liegen wir tatsächlich noch weiter drüber. Das ist dann aber immer die Frage, wen man mit reinnimmt. Da müsste man eine genaue Definition hinterlegen, um das wissenschaftlich nochmal gegenzuchecken. Leider liegt hier keine Definition hinter, die wird in den einschlägigen Berichten halt nicht gegeben, ab wann eine Band hier gezählt wird oder nicht. Zu den 180 Bands, die zum Teil in der Bundesrepublik aktiv waren, hinzuzuzählen sind noch circa 30 bis 40 Liedermacherinnen und Liedermacher oder Liedermacherprojekte, die im Gegensatz zur klassischen Rockmusik eben mit der Akustikgitarre auftreten, aber auch eine nicht unbedeutende Wirkung haben und auch zum Teil eine hohe Bedeutung. Am Beispiel eines ehemals in Baden-Württemberg lebenden Musikers werde ich das gleich noch kurz bedeuten. Auch die Baden-Württemberger Bands habe ich mal rausgezogen. Auch das hier aus den Berichten des Landesamtes Baden-Württemberg, wo man sehen kann, im Jahr 2006 mit 19 Bands die Spitze. Unseres Erachtens ist es so, dass die jugendkulturelle Bewegung innerhalb des Neonazismus zwar aktuell leicht abflacht oder stagniert, das heißt nicht mehr die Zuwächse der 90er und 2000er Jahre zu verzeichnen hat, allerdings die Bands, die aktuell spielen, schon sehr lange dabei sind, hochprofessionalisiert agieren. Von daher die zurückgehende Zahl, einerseits beruhigend möchte ich das nicht nennen, aber durchaus erfreulich ist, wir auf der anderen Seite feststellen, dass das Gesamtpotenzial sich auf einem extrem hohen Niveau bewegt. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer nach Baden-Württemberg und gucken noch mal so ein bisschen in die Bandlandschaft rein. Ich habe mal 8 meines Erachtens durchaus wichtige Projekte auf die Folie gehoben. Tonstörung aus Mannheim, eine der ganz frühen Bands, schon 89 gegründet, meines Erachtens einer mit der Prototypen des klassischen Rechtsrocks. Ich erwähne sie hier deshalb, weil sie eine der wichtigen und aktiven frühen Bands aus Baden-Württemberg ist und weil sie einen der Klassiker der Musikszene erstmals auf Tonträger produziert haben, nämlich das Lied Blut muss fließen. Sie kennen vielleicht die Dokumentation und das Buch von Thomas Kuban, welches er Blut muss fließen genannt hat, genau nach eben diesem Lied, weil es sich hierbei halt um den Klassiker der Szene handelt, also ein altes NS-Lied, gut, was hier wieder aufgenommen wird. Neue Werte aus Stuttgart, Propaganda aus Horb, Ultima Ratio aus Stuttgart, Blue Max aus Schwarzach, Kommando Skin auch ebenfalls aus Stuttgart, Race War. Wenn ich Schwäbisch Gmünd sagen würde, muss ich sagen, da rede ich für einen vergangenen Zeitraum. Ich komme gleich nochmal auf die Band. Der Bandleader ist inzwischen verzogen. Ebenso wie die letzte Band, nämlich Frank Rennecke, der Liedermacher, der lange Jahre hier in Baden-Württemberg in Eningen gewohnt hat und auf den ich auch kurz eingehen möchte. Insgesamt gibt meine Datenbank Auskunft über 85 Musikerinnen und Musiker, musikalische Projekte, nicht Musiker, sondern Bands, die hier aus Baden-Württemberg kommen und quasi seit 1989 aktiv waren. Kommen wir mal zur wohl bekanntesten Band aus Baden-Württemberg, nämlich zu Neuer Werte, 1987 gegründet, 2010 aufgelöst, die Band um Stefan Hammer, der Name ist ja mit Sicherheit schon reichlich gefallen, der Anwalt, aber auch um eine Reihe weiterer Mitglieder, die im Kontext der NSU noch von Bedeutung sein werden, also Alexander Heinig, und andere, was an Neue Werte wichtig ist, es gab eine Reihe von Personalwechseln immer wieder und die Personen, die bei Neue Werte gespielt haben, finden wir in einer Reihe von wichtigen anderen Bands aus Baden-Württemberg später wieder. Also zum Beispiel eben in den Bands Ultima Ratio, Carpe Diem, Odem oder. Insgesamt 10 Tonträger, über 70 Konzerte, die Band gespielt hat, auch zum Teil international, Großbritannien, Schweiz, Italien, Spanien, Belgien, Ungarn, Frankreich, Österreich, um nur einige zu nennen. Eine der wirklich wichtigen Bands des bundesdeutschen Spektrums, die auch und vor allem durch ihre musikalische Qualität auf sich aufmerksam machten. Sicher bekannt, Stefan Hammer ist Rechtsanwalt. Die zweite wichtige Band, die ich Ihnen kurz vorstellen will, Ultima Ratio, ebenfalls Stuttgart, 1997 gegründet. Ich würde sagen, die waren ungefähr bis 2007 aktiv. Die Band um den Sänger Alexander Heinig, ebenfalls Rechtsanwalt. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass er ehemals in einer Kanzlei mit Nicole Schneiders gearbeitet hat, der Verteidigerin von Ralf Wohlleben. Er ist hier ja auch auf der Folie zu sehen, Sänger der Band Ultima Ratio gewesen. Ultima Ratio hat sich selbst in einem Interview mal als eine 100% Blood & Honor Band bezeichnet. Das lässt sich tatsächlich auch über die Konzerte, die die Band gespielt hat, feststellen. Also wir haben bei Ultima Ratio ca. 30 Konzerte, 10 davon im Ausland, eine Reihe davon im Kontext von Blood & Honor. Also Sie sehen das ja auch auf der Folie schon sehr früh. Ultima Ratio hat in der Szene eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Vermutlich kennen Sie die Band Lanza als Deutschlands wichtigste Rechtsrockband, die erste Band, die als kriminelle Vereinigung verurteilt worden ist, beziehungsweise deren Mitglieder verurteilt worden ist. Lanza war eine Untergrundband mit ganz, ganz, ganz wenigen Konzerten. 1998 trat Ultima Ratio zusammen mit Lanza auf. Die Musiker von Lanza waren eigentlich ein Geheimnis, dass Ultima Ratio mit Lanza zusammen auftreten durfte, bedeutet, dass sie zu denen gehörte, denen man absolut vertraute. Für 98 stellen wir übrigens auch fest, die Teilnahme von Ultima Ratio an einer Konzerttour, unter anderem durch Sachsen, organisiert von Blood & Honor Sachsen, also genau von jedem Personenkreis, der durch die besonderen Unterstützungsleistungen für den NSU bekannt geworden ist. 1999 auch ein Konzert, was organisiert wurde von dem Label Movement Records, um Jan Werner, auch Blood & Honor Sachsen, ebenfalls einer der wichtigen Unterstützer. Auch der Name wird noch mehrfach fallen. Was ich überhaupt nicht berücksichtigt habe, sind zum Beispiel Projekte. Ultima Ratio hat ein Bandprojekt gemacht namens Extreme mit Musikern der Band Fortress aus Australien. Das ist vielleicht ein netter Hinweis auf die unglaublich weitreichenden Kontakte dieser Szenerie. Der vorhin schon erwähnte Hammer, Steffen Hammer von Neue Werte, war im Übrigen mehrere Wochen im Urlaub in Australien mit Jan Werner, also mit einem der wichtigen Blood & Honor Vertreter. Von Ultima Ratio führt nachher auch ein Link zu einer weiteren Organisation, die ich kommen werde, nämlich zu Furchtlos und Treu, da es eine Überschneidung gibt von Bandmitgliedern aus dem Bereich Ultima Ratio zu der späteren Organisation Furchtlos und Treu. Weiteres Beispiel, Propaganda, Horb, aktiv von 1999 bis 2011. Besonderheit, bundesweit gibt es unglaublich wenige Frauen in dieser Szenerie. Beim Propaganda steht eine Frau an der Gitarre, das macht sie zu was ganz, ganz Besonderem. Bemerkenswert ist, dass die Band, die 3 CDs produziert hat, im Jahr 2003 eine CD produziert hat mit dem Namen Furchtlos und Treu, den ich vorhin ja schon mal verwendet habe. Das Symbol des Labels, was bisher nicht bekannt war, auf dem diese CD erschienen ist, bei dem ich davon ausgehe, dass es eine Eigenproduktion ist, war das Symbol der eisernen Faust von Götz von Berlichingen, auf das ich gleich auch noch mal zurückkommen werde. Propaganda war eine extrem aktive Liveband, 55 Konzerte, die sie gespielt haben, viele im Ausland. Auch von Propaganda gibt es Überschneidungen in dem Bereich Neue Werte. Kommandos Kinn, 98 gegründet, 5 CDs, 50 Konzerte, 22 davon im Ausland. 50 Konzerte gespielt, 22 im Ausland. Vielleicht gibt Ihnen das eine Idee von der internationalen Dimension, die in diesem Bereich von Bedeutung ist. Race War, Schwäbisch Gmünd. Allein der Name Race War verweist auf ein politisches Konzept. Fabian Wiechow hat eben in seinem Vortrag die Konzepte der Leaderless Resistance, die Bücher, die Romane The Hunter erwähnt von William Pierce, die er unter Pseudonym publiziert hat. Das, was als Strategie, als politische Strategie da in diesen Büchern ausgegeben wird und erstmals quasi als Blaupause erscheint, ist das des Rassenkrieges, des Mordes an Personen mit Migrationshintergrund. Genau dieses politische Konzept des Race War nimmt sich die aus Schwäbisch Gmünd kommende Band um Max Hirsch quasi als Name an. Das ist quasi ihr Konzept, genauso wie es in den sogenannten Turner Diaries hinterlegt ist. Die Band muss damals verhältnismäßig gute Beziehungen in die Vereinigten Staaten gehabt haben. Die CD, die Sie links auf der Folie sehen, ist 2002 in den Vereinigten Staaten erschienen. Die Band Race War hat in ihren Texten immer wieder zu Gewalttaten aufgefordert. Daraufhin oder aus diesem Grund gab es 2002 ein Ermittlungsverfahren gegen die Band wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und tatsächlich sind Bandmitglieder 2006 auch verurteilt worden zu Bewährungsstrafen. Das war die Konsequenz. Allerdings haben nicht alle Bandmitglieder aufgehört, sondern unter dem Namen Heiliger Krieg ist die Band bis heute aktiv. Was bei Race War auffällt, ist eine sehr enge Einbindung in das Netz von Blood & Anna, sind Bekenntnisse zu Blood & Anna, zu Combat 18, der Terrorgruppe innerhalb von Blood & Anna und unter anderem, dass auch sie ein Lied haben oder dass sie ein Lied haben, was furchtlos und treu heißt, was eine Ode an den Führer, ein Bekenntnis zu Adolf Hitler darstellt und quasi die Treue zu Adolf Hitler darstellt. Interessant auch in diesem Zusammenhang, wenn wir auf den NSU gucken, die ehemalige, oder ich weiß es nicht, den aktuellen Beziehungsstand, aber die Freundin des Sängers Max Hirsch, Isabel Pohl, wird verdächtigt, dass der Name Pohl, den das NSU als Alias-Namen benutzte, ihrer Person entlehnt ist. Das heißt, wir hätten, wenn dann, einen direkten Kontakt zwischen der Band über die Beziehung zum Kerntrio des NSU. Die letzte musikalische Person, die ich hier erwähnen will, ist Frank Rennecke. Frank Rennecke, Jahrgang 1964, sozialisiert in der 1952 gegründeten und 1994 verbotenen Viking-Jugend, einer Jugendorganisation nach dem Vorbild der Hitler-Jugend. Hier ist er sozialisiert worden und hier hat er auch mit seiner Wandergitarre seine ersten Gehversuche gemacht, mit dem klassischen Balladenliedgut aus dem Nationalsozialismus. Frank Rennecke hat inzwischen über 20 Tonträger veröffentlicht. Unsere Datenbank kommt auf 450 Auftritte, vor allem im Bereich von Kameradschaftsabenden als politische Begleitmusik von NPD-Veranstaltungen, Kameradschaftsabenden oder Kulturveranstaltungen des Neonazismus. Beliebt bei sowohl Altnazis, aber auch bei jüngeren Neonazis führten ihn diese Konzerttouren unter anderem bis nach Moskau, also auch jemand, der international von Bedeutung ist. Ihnen allen wird er bekannt sein als Bundespräsidentschaftskandidat der NPD und DVU in den Jahren 2009 und 2010. Erwähnen möchte ich hier noch ein kleines Randdetail. Im Jahre 1995 übergab der als Rechtsterrorist mehrfach verurteilte Peter Naumann der den Behörden mehrere Waffendepots, 13, unter anderem mit 27 Kilogramm TNT. Für diese Übergabe wählte er sich einige wenige Kameraden, die ihn begleiteten oder begleiten sollten. Unter diesem befand sich auch Frank Rennecke. Das heißt, die Bezüge zwischen Personen des aktiven Rechtsterrorismus mit Zugang zu Waffen sind sehr eng. Es gibt einen zweiten Bezug zum NSU, und zwar ein Konzert am 26.04.2000, was unsere Datenbank dem NPD-KV Coburg zuschreibt, also kein Konzert, sondern ein Liederabend mit ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auf diesem Treffen soll es zu einem Wortwechsel gekommen sein zwischen dem Herrn Graupner und der Frau Edda Schmidt mit einer Nachfrage, wie es denn den NSU gehen würde oder den Personen des Kerntrios gehen sollte. Also hier auch nochmal werden die Netzwerke und aber auch die Gelegenheitsstrukturen der Rechtsrock-Szene deutlich. Ich habe erwähnt Blood & Anna als Organisation, die für den NSU von wichtiger Bedeutung waren für die Unterstützungsleistungen. Blatt & Anna 1987 gegründet von dem schon erwähnten Ian Stuart Donaldson und seinem Freund Nick Crane. In England gegründet waren es Konzerttouren durch ganz Europa, die Ian Stuart gemacht hat mit seiner Band Screwdriver und die diesen Gedanken von Blatt & Anna verbreitet haben und die auch das Netzwerk aufgebaut haben. Wenn Sie hier auf die Folie schauen, dann sehen Sie inzwischen etwas ältere, weil inzwischen ist auch diese Szene überwiegend aufs Internet umgestiegen. Sehen Sie Ausgaben unterschiedlicher Blatt & Anna Magazine aus Texas, aus Spanien, aus Skandinavien, aus Ungarn, aus Griechenland und eben auch aus Deutschland. Wenn wir in die frühen Jahre gehen von Screwdriver, dann stellen wir fest, dass ein Hauptschwerpunkt in Baden-Württemberg war. Wir haben zwar ein erstes Konzert schon 1989 in Niedersachsen, das zweite Konzert war aber gleich 1991 in Baden-Württemberg in der Kolbstraße. Bis zu seinem Tod 1993, als Sir Donaldson verstarb bei einem Autounfall, hat er 12 Konzerte in Deutschland gespielt, meines Wissens nach, von denen 8 in Baden-Württemberg stattgefunden haben. Es gab eine unglaublich große Nähe zwischen der Band Screwdriver und der Band Neue Werte. Wenn so eine Band wie Screwdriver nicht komplett Zeit hatte, dann fuhr auch schon mal ein Stuart Donaldson nahezu alleine nach Deutschland und dann brauchte er, ich nenne das mal Gastmusikerinnen und Gastmusiker, nein, es waren nur Männer-Gastmusiker. Und dann waren es der Personenkreis um die Band Neue Werte, die hier aktiv waren. Auch vielleicht ein weiterer Hinweis, ein Stuart Donaldson selbst besuchte Veranstaltungen des Kuckucksklan und propagierte die Idee des Kuckucksklan mittels produzierter Schallplatten. Also er hat ein Projekt gehabt, das nannte sich Clansmen. Und das war quasi nicht Rockmusik, wie er mit seiner Band Screwdriver gemacht hat, sondern das war der Südstaaten-Sound, der Kuckucks-Clan-Sound. Also LPs, Langspielplatten wie Fetch the Rope, also knüpf schon mal das Seil, waren Beleg für diese Verehrung und das Propagieren des Kuckucks-Clan, der Kuckucks-Clan-Ideen. Verdammt. Da habe ich tatsächlich eine Folie überschlagen, die ich leider hier nicht im Skript ausgedruckt habe, merkwürdigerweise. Sie sehen hier die erste Ausgabe des Blatt & Anna Magazins zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt keine deutschen Blatt & Anna Strukturen existierten. Die erste Ausgabe von Blatt & Anna kam aus den Vereinigten Staaten und ist dort produziert und übersetzt worden, allerdings mit Hilfe deutscher Kameraden schon sehr früh. Und das ist halt der Punkt, wo wir dann gucken können nach Stuttgart, nach Baden-Württemberg, wo wir den ersten großen Kontaktpunkt hatten und Anlaufpunkt, wo Screwdriver aufgetreten ist und wo er tatsächlich eng eingebunden war eben an Strukturen. Und die Strukturen, in die er damals eingebunden war, Gesundheit, waren die Kreuzritter bzw. der Screwdriver Service. Die Kreuzritter als eine Organisation, die von 1991 bis, ich würde sagen, ungefähr 1994 aktiv war, Konzerte organisierte, Grillfeste organisierte, Weihnachtsfeiern organisierte, Sonnenwendfeiern organisierte, ist eine der frühen gefestigten Strukturen, die entstanden sind aus diesem Bereich der Jugendkultur und die sehr eng verbunden waren, einerseits zu der Band Ultima Ratio über Alexander Heinig, der aktiv war in diesem Bereich der Kreuzritter und aber auch über Stefan Hammer. Auf der Folie in der Mitte sehen Sie aus der Zeitschrift der Kreuzritter einen Nachruf von auf Ian Stuart kurz nach seinem Tod, der eben geschrieben ist von dem Ultima Ratio Sänger und Rechtsanwalt Heinig. Auch bei den Kreuzrittern stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dieser Name? Eine Bezugnahme zu den christlichen Kreuzrittern ist eigentlich innerhalb dieser Szenerie zu der Zeit überhaupt nicht festzustellen. Von daher ist auch hier davon auszugehen oder liegt es nahe, dass hier mit Kreuzritter Personen aus dem Bereich des Kuckucksklan gemeint sein könnten. Gehen wir nochmal zurück zu Blatt und Anna. Hier mal drei Zeitschriften aus dem Bereich zwischen 1994 und 2000. Die erste Ausgabe noch über die dänischen Blatt und Anna-Strukturen verschickt. Die letzte Ausgabe vorm Verbot, die Nummer 9 mit über 150 Seiten. Da sind Sie richtig bei einem dicken Nachrichtenmagazin, was Ausdruck ist von der Professionalisierung dieser Szene und den Möglichkeiten, die diese Szene damals hatte. Das deutsche Netzwerk von Blatt und Anna wurde 1994 gegründet in Berlin und dort entstand auch quasi die erste Kernsektion, weil Blatt und Anna Deutschland sich quasi aufteilte in unterschiedliche Sektionen einzelner Bundesländer, wobei das nicht unbedingt immer nach Bundesländern ging, die hier präsent waren. 96 Brandenburg, Sachsen, Württemberg und Baden, also zwei Sektionen, 97 Thüringen, Nordhessen, 98 Nordmark, also der ganze Bereich Norddeutschland, ab 99 dann auch Bayern, Franken, Brandenburg, Südbrandenburg, Saar, Westfalen, Südhessen und Weser-Ems. Und seit 99 haben wir was sehr Spannendes. Wir haben nämlich den Austritt von zwei Sektionen, der meines Erachtens sehr spannend und noch zu betrachten ist. Die innerhalb des Blatt und Anna-Netzwerks extrem wichtige Sektion Sachsen tritt aus und die Sektion Württemberg tritt aus. Hier haben wir es, komme ich gleich nochmal zu, mit einer Ausgründung zu tun und aber dann auch mit einer regionalen Neugründung. Blatt und Anna wird 2000 verboten vom Ministerium des Inneren und damit ist quasi dieses Kapitel Blatt und Anna im deutschen Rahmen scheinbar geschlossen. Faktisch war dem nicht so. Da komme ich gleich nochmal zu. Gucken wir mal auf die Organisation Blatt und Anna und die Bezüge nach Baden-Württemberg. Dann stellen wir fest, dass wir eine Reihe von Personen haben, die hier involviert waren und von Wichtigkeit waren. Der Herr Frantitsch als Chef der, also das ist ein Bild von 1997 von einem Bundestreffen in Leipzig, der führenden Blatt und Anna Aktivistinnen und Aktivisten. Dort finden wir eben auf dem Bild den Herrn Frantitsch, der meines Erachtens der Chef von Blatt und Anna hier in Baden-Württemberg war. Wir finden Herrn Kalmus, seinen Stellvertreter. Wir finden aber auch die Person von Roland Sokol, jemand, der schon sehr früh in der Bandlandschaft Baden-Württembergs, also in den Bands Triebtäter und anderen aktiv war und ganz und auch bei Ultima Ratio und ein ganz frühes Mitglied war von Blatt und Anna. Wir finden auch Alexander Heinig, den wir schon kennen aus dem Bereich der Kreuzritter und von Ultima Ratio. Wir finden Bandmitglieder von Propaganda, die hier im Bereich Blatt und Anna aktiv waren. Was ich eben schon erwähnt habe, 99 kommt es zur Ausgliederung von zwei, ich benenne ausdrücklich zwei, Blatt und Anna Sektion, nämlich Sachsen und Württemberg, beziehungsweise Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gründet sich direkt eine neue Gruppierung, die am Anfang auch auf ihrer Website sagt, hier, wir sind alte Blatt und Anna Leute, aber es ist keine Fortführung. Da hätte man direkt mal gucken können, warum nicht, wenn die gleichen Leute weitermachen. Wieder unter Markus Frentitsch. Die Orientierung von Furchtlos und Treu, ideologisch und auch vom Namen her und von der Symbolik her, ist an der Waffen-SS. Es gab eine sehr frühe Veranstaltung zu Ehren der Division Götz von Berlichingen, also der Waffen-SS-Division. Auch das Bandsymbol von Furchtlos und Treu ist entlehnt dieser SS-Division Götz von Berlichingen. Ich finde das relativ spannend, dass es zu Furchtlos und Treu einen Lied gibt eben von Race War, eine CD mit dem Namen Furchtlos und Treu von der Baden-Württemberger Band Propaganda, wo meines Erachtens, also wenn ich bundesweit schaue, ob ich die Begrifflichkeiten furchtlos und treu finde im Musikbereich, dann finde ich die nicht. Gehe ich nach Baden-Württemberg, habe ich gleich zwei Treffer. Das finde ich durchaus bemerkenswert. Was furchtlos und treu gemacht hat, ist Konzerte organisieren, Partys, Veranstaltungen, etc. 2003 ist ihr Clubhaus abgebrannt worden aufgrund einer Brandstiftung. Es gibt aber ein neues. 2004 vielleicht noch bemerkenswert, gab es eine Durchsuchung einer sächsischen Untergliederung von Furchtlos und Treu mit dem Fund von 500 Gramm Sprengstoff und Magazin 2.500 Schuss Munition. Anlass waren Zeitungsberichten zufolge gefundene Fotos, auf denen auch Markus Frentitsch mit Waffen poste. Ich habe eben gesagt, im Jahr 2000 wurde Blood & Anna verboten. Auch danach fanden Konzerte statt, wurden CDs produziert. Mit dem Label Blood & Anna Deutschland, trotz Verbot nicht tot. Hier tauchen die Bands Race War und der erwähnte Hartwig Kalmus auf, die hier aktiv waren. Wobei man sagen muss, dass in Baden-Württemberg ist vor allem die sogenannte Division 28, also 28 wie Blood & Anna, die von 2002 bis 2006 aktiv war, hier zu berücksichtigen sind als eine Nachfolgestruktur oder eine Struktur, die an Blood & Anna anknüpft. Ich verweise an dieser Stelle auf das Buch Blut muss fließen von Thomas Kuban, in dem das nochmal näher ausgeführt ist. Gucken wir jetzt zum Schluss nochmal auf Kontakte aus dem Blood & Anna-Netz oder aus Baden-Württemberg in dem Bereich NSU. Ich denke, da muss wieder erwähnt werden, zuallererst die Band Neue Werte. Ich glaube, es ist bekannt, dass in der ersten oder in einer frühen Version des Bekenner-Videos zwei Lieder der Band verwendet worden ist. Das heißt, die Personen direkt Lieder der Band genutzt haben, um ihre Taten zu unterlegen. Es gab engste Kontakte der Bandmitglieder eben zu dem Unterstützungsnetzwerk, vor allem namentlich zur Person von Jan Werner. Schon 1990 haben wir erste Konzerte von Neue Werte, die in Thüringen stattgefunden haben. Ab 91 waren sie unterwegs mit der Band Screwdriver. Unter anderem hat Neue Werte Konzerte gespielt in Chemnitz, die organisiert worden sind, genau von jedem Personenkreis, die dann später den NSU unterstützt haben mit Wohnungen und anderen Sachen. Es gab eine Reihe weiterer Konzerte mit Bands, wie Westsachsen-Gesocks, in denen wir Unterstützer haben, zum Beispiel den Herrn Probst. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es hier Kenntnis voneinander und zumindest Kontakte gegeben hat, ebenfalls Kontakte zu dem Magazin United Skins von Carsten Czepanski. Besonders bemerkenswert ist allerdings meines Erachtens die Bandmitgliedschaft, die spätere Bandmitgliedschaft von Andreas Graupner, also einer Person aus Sachsen, die eben genau aus diesem Kernbereich von Blood & Anna kommt, aus Chemnitz. Er quasi als Kontaktmann des Trios zu Wohlleben oder zwischen Wohlleben und dem Trio, wo man sagen muss, dass jemand aus Chemnitz, aus diesem ganz engen Feld so nah dran ist, ist durchaus bemerkenswert. Ein weiterer meines Erachtens durchaus wichtiger Punkt zwischen Musik und NSU sind die Bands Höllenhunde, Celtic Moon und Wolfsrudel, hinter denen im Kernbereich der Musiker Achim Schmidt steht, über den ja auch bekannt geworden ist, dass er als V-Mann aktiv war. Hier haben wir zwar verhältnismäßig wenig Konzerte, aber wir haben wichtige Konzerte. Also zum Beispiel ein Auftritt 1999 beim Day of Hannah in Ungarn von der Blood & Anna Struktur, ein Konzert 99 nach dem Hess-Gedenkmarsch in Dänemark. Das sind Konzerte, die quasi die Top-Elite der internationalen Blood & Anna-Szene angesprochen haben und die auch nicht, quasi da kommt nicht jede Band hin, sondern das sind tatsächlich besondere Konzerte. Interessant auch, meines Erachtens ja durchaus bekannt, dass Achim Schmidt diese European White Nights of the Ku Klux Klan gegründet hat, 99. Auch auf seinen CDs hat er sowohl Klan-Symbolik verwendet, also ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, auf der CD er mit Ku Klux Klan-T-Shirt. Die CD enthält auch ein Lied Knights of the Truth, was sich meines Erachtens an Clanmitglieder richtet, beziehungsweise die Clanmitglieder verherrlicht. Auch personell sind hier interessante Konstellationen zu finden. Bei der Band Höllenhunde hat er zusammengespielt mit Reinhard Sokol, den ich ja eben schon erwähnt habe, als Blatt und Anna-Mitglied, der aber später den Patria-Versand übernommen hat, einen der wenigen Versende, die eine Bekenner-DVD bekommen hat. Auch das ist meines Erachtens durchaus klärungsbedürftig. Als drittletzte Folie mag ich erwähnen die Band Kettenhund aus Ludwigsburg und den verstorbenen Michael Ellinger. Hier ist bekannt, dass es in den Jahren meines Erachtens, muss es zwischen 96 und 97 gewesen sein oder 98 gewesen sein, enge Kontakte des Trios, die sich nicht nur auf den Besuch von Konzerten, sondern tatsächlich auch auf persönliche Kontakte und persönliche Besuche in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg, um diesen Personen- und Freundeskreis von Michael Ellinger und die Band Kettenhunde bezieht. Meines Erachtens ist auch zu schauen, eben auf diese Organisation Furchtlos und Treu, weil der Chef, Markus Frantitsch, enge Kontakte pflegt zu Jan Werner. Hier ist also das Chemnitzer Netzwerk. Hier ist meines Erachtens auch zu klären, warum Furchtlos und Treu und Blatt und Anna Sachsen Blatt und Anna verließen, bevor Blatt und Anna verboten wurde. Wo war der Grund des Austritts? Die Folge dieses Austritts war, dass sowohl Furchtlos und Treu als auch die ehemaligen Strukturen von Blatt und Anna Sachsen von den Verboten nicht betroffen waren, somit auch nicht von Strafverfolgungsmaßnahmen. Was aber bekannt ist, dass zumindest Blatt und Anna Sachsen in einem hohen Maße von V-Leute innerhalb von Blatt und Anna Sachsen aktiv war. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Behörden sehr gut Bescheid wussten, was im Blatt und Anna Sachsen passierte. Es ist zu befürchten, dass dadurch auch Blatt und Anna Sachsen wusste, was in den Behörden passierte. Auch das ist meines Erachtens zu prüfen. Der letzte Hinweis, den ich geben mag, ist ein Hinweis auf personelle Zusammenhänge zwischen gerade der Chemnitzer Szene und dem Netzwerk von Blatt und Anna und dem Raum Ludwigsburg, also ob wir Andreas Graupner betrachten, der aus Chemnitz, aus diesem Blatt und Anna-Netzwerk nach Baden-Württemberg in den Raum Ludwigsburg zieht. Meines Erachtens muss es circa 2001 gewesen sein. Der ehemalige Chef von Blatt und Anna Deutschland, Stefan Pin Lange, also Spitzname Pin, ist nach Kirchheim gezogen, also auch in diese Region. Jan Werner ist in diesen Raum, also selbst in diesen Raum gezogen. Und alle haben meines Erachtens Kontakt in die Baden-Württemberger Netzwerke, die früher Blatt und Anna bzw. später Furchtlos und Treu zugehörig waren. Das ist meines Erachtens eine sehr auffällige und durchaus erklärenswerte Zufälle oder halt Vorgänge. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Rabe. Jetzt gibt es sicherlich die eine oder andere Frage. Ich fange einfach mal an. Und zwar, wie würden Sie die Rolle von rechter Musik, das haben Sie am Anfang vielleicht schon ein bisschen dargestellt, aber als Werbungs- und Rekrutierungsmittel, aber auch als Aufstachelungs- und Aufputschmittel für konkrete Taten beschreiben? Sind es für Sie aus Ihrer Sicht Hauptfunktionen der rechten Musik für die rechtsextreme Szene gewesen?
Sie haben die Frage gestellt nach Werbung und Anwerbung.
Als Werbung und Rekrutierungsmittel.
Werbung und Rekrutierung. Meines Erachtens ist es durchaus so, dass gerade junge Menschen, in deren Leben Musik eine sehr bedeutende Rolle spielt, auch zur Identifikation, zur Rollenfindung, zur Persönlichkeitsbildung, dass hier Musik häufig einer mit der frühen Kontaktpunkte, wenn er denn nicht schon im Elternhaus gelegen hat, oder vor allem der Radikalisierungspunkte liegt. Das heißt, hier werden Stichworte gegeben. Wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, die Rechtsrock hören und Sie fragen sie, wer war Rudolf Hess? Und sagen die, der Friedensflieger. aus welchem Geschichtsbuch hast du das? Nee, die Band gesungen, die Band gesungen, die Band gesungen. Wir haben, glaube ich, 20 Lieder, die Rudolf Hess als den Friedensflieger besingen. Das heißt, hier haben wir durchaus erste Kontaktmomente, vor allem erste Kontaktmomente, die sowohl ideologisch eine Unterfütterung bedeuten, aber vor allem die einen Zugang zur, ich würde durchaus sagen, organisierten Szene, weniger als eine klassische Organisation, denn als vielmehr eine Bewegung oder als eine Jugendkultur bieten. Mhm. Für die Älteren ist der Bereich Rechtsrock meines Erachtens immer noch wichtig, weil hier Netzwerke bestehen. Hier wird die Beständigkeit aufrechterhalten. Hier geschieht die Selbstvergewisserung, dass es richtig ist, was hier getan wird. Das heißt, wenn Sie Konzerte nehmen, da sind diese jungen Leute, die 14, 15, 16 sind, nicht, sondern da haben wir es mit älteren Personen zu tun. Da haben wir durchaus auch einen höheren Anteil von Personen um die 30. Das hat eine unterschiedliche Funktion. Das eine ist tatsächlich eher eine ideologisch ansprechende, das andere ist tatsächlich eine soziale Funktion.
Wie würden Sie denn das Verhältnis der rechtsextremen Musikszene zu anderen, also insbesondere im Bereich organisierte Kriminalität oder Rockerclubs beschreiben? Gab es da Verbindung oder sind Sie da nicht drauf gestoßen?
Ich glaube, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Wenn Sie die Lebensverläufe und die Biografien von wichtigen Akteuren des Rechtsrocks betrachten, die sehr stark in dieser Szene aktiv sind und deren Leben quasi aus der Politik bestand, dann ereignen die sich im Rahmen dieser Tätigkeit Kompetenzen an, die später auch genutzt werden können, um Lebensunterhalt, Geld, vielleicht auch Status in einem anderen Bereich zu bekommen, nämlich im Bereich organisierte Kriminalität. Also Gewaltausübung, Männlichkeitsriten. Meines Erachtens gibt es eine hohe Überschneidung zwischen bestimmten Aspekten der extremen Rechten, des Neonazismus und der Kameradschaftsszene mit Rockern. Daher ist es meines Erachtens ein verhältnismäßig leichter Übergang zwischen diesen Bereichen. Aber, und deswegen warne ich davor zu sagen, das ist unglaublich schlimm, weil es ist natürlich so, dass die Rockerszene im Bereich organisierte Kriminalität andere Ziele verfolgt, die zum Teil wo die Organisationen sagen, das ist kontraproduktiv. Wer als Neonazi aktiv ist, ist mit der Polizei, ist mit Strafverfolgungsbehörden konfrontiert. Das wollen die nicht. Die sind zum Teil auch durchaus multikulturell aufgestellt. Denen ist es egal, wer mit ihnen Geschäfte macht. Von daher, es gibt einzelne Personen, die aus dem Bereich des Neonazismus, der rechten Musikszene aktiv werden in diesem Rockerbereich. Meines Erachtens besteht eine besondere Problematik dann im Zugang vielleicht zu Waffen, die in dieser Szene umherlaufen. Ein weiterer Aspekt, der hier zu erwähnen ist, ist meines Erachtens das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten. Das ist hier in Baden-Württemberg meines Erachtens der Punkt, der erwähnt werden muss. Die Clubheime der Rocker sind in mehreren Fällen oder in einer ganzen Reihe von Fällen zur Verfügung gestellt worden. Meines Erachtens das auffälligste Beispiel war 2003 eine größere Konzertserie im Clubheim der Bandidos in Mannheim. Die extreme Rechte hat einen Mangel an verlässlichen Räumen, in denen sie Konzerte durchführen können. Öffentliche Vermieter sagen sowas sofort ab. Auch private Vermieter werden häufig getäuscht. Die Banditos stört das nicht. Von daher gab es einen Rückgriff auf Räumlichkeiten, sowohl im Bereich 2002, 2003, 2004 habe ich was bei den Black Riders in Donaueschingen, 2005 nochmal Mannheim, 2007 nochmal in Krauchenwies. Also da gibt es ein Verhältnis zueinander, einen Funktionsmechanismus, aber man muss auch die Unterschiede bedenken.
Jetzt seit den 80er Jahren war ja auch diese Band Böse Onkels durchaus in weiteren Bevölkerungskreisen populär. Wahrscheinlich manchmal populärer als manche Rechtsrockband. Wie würden Sie denn die Rolle und Wirkung im Bereich der Werbung für rechtsextreme Einstellungen und Taten beurteilen, dieser Band? Es gibt ja auch die Lieder wie Alter Mann über Rudolf Hess oder gegen Bullenschweine und Türken raus Lieder.
Ich glaube, da muss man sehr genau hingucken. Die Band Böse Onkels Frühphase, Anfang der 80er mit genau solchen Liedern, die in der extremen Rechten zu verorten sind. Meines Erachtens hat es ab schon Mitte der 80er nach den Morden, den rassistisch motivierten Morden in Hamburg, wo erstmals auch die Rechtsrock-Szene als ursächlich für diese Gewalttaten bezeichnet worden ist, eine ideologische Veränderung im Bereich der Onkels gegeben, den ich ein bisschen beschreiben würde als eine Wandlung von der extremen Rechten hin in einen diffusen Rechtspopulismus, der meines Erachtens teilweise kompatibel war im Rückblick mit der extremen Rechten, der aber in der extremen Rechten im Kernbereich durchaus auch wahrgenommen worden ist als eine Abkehr von der Szene und als Verrat. Ich würde sagen, die Onkels hatten noch eine bestimmte Bedeutung, vor allem in der Kultivierung prolliger Männlichkeit, diesem Underdog-Gefühl, da ja, im Bereich rechter Lebenswelt, aber nicht mehr für die organisierte Szene der extremen Rechten.
Sie haben ja in Ihrem Beitrag 20 Jahre Rechtsruck darauf hingewiesen, dass es schon früh zum Beispiel bei den Bösen Onkels Aufforderungen gab, es den Bullen zu zeigen. Das war ja eine ihrer Anfangs. Zudem gab es ja wohl auch vereinzelte Aufforderungen, sich mit der RAF zu verbünden, wie etwa durch die Kölner Band Kotzbrocke. Sind denn die beiden einzelnen Phänomene mal eine Richtung gewesen, dass beide, linksaußen, rechtsaußen, sich da gegen den Staat, gegen die Bullen sich verbündet hätten? Gab es da Linien?
Nein, da gibt es meines Erachtens keine Linien. Und wir gucken hier tatsächlich auf Ausnahmen, die meines Erachtens dadurch erklärbar sind, dass es in der damaligen Zeit Personen gab, die kamen aus dem Bereich des Punk. Also auch die Frankfurter Band Böse Onkels ist ja gegründet worden als eine Punkband, genau wie die Band Screwdriver. Und wir quasi hier Personen hatten, die ihre politische Orientierung und auch ein Stück weit ihre Szene-Zugehörigkeit von der Punk- in die Skinhead-Szene wechselten und wir dann mit ganz wenigen solcher Texte und Aufforderungen konfrontiert waren oder ganz wenige davon finden. In Bezug auf Polizei gibt es im Bereich des klassischen Rechtsrocks meines Erachtens eine sehr unterschiedliche Auffassung. Also einerseits eine Staatsbejahung, wo Polizei durchaus ein akzeptierter Faktor ist. Auf der anderen Seite die Polizei, die wahrgenommen wird als zu schwach. Also wenn man im Rechtsrock singt, wir sind Deutschlands rechte Polizei, eine Selbstinszenierung als Polizei. Andererseits die Polizei als Verfolgungsbehörde, die in der Szene als Hassobjekt dargestellt wird, als Arm des Weltjudentums bezeichnet wird und. Das heißt, das Bild der Polizei innerhalb des Rechtsrocks muss sehr differenziert betrachtet werden. Wobei es mir einfällt, was ganz spannend ist, es gibt einen Single-Cover meines Erachtens der Band AEG mit einer Erschießung eines Polizeibeamten auf einem Polizeiwagen. Meines Erachtens ist die Band AEG ja durchaus in diesem Kontext Chemnitz, NSU-Unterstützerszene zu sehen.
Es gab ja wohl am 3. Oktober 1998 ein Deutschlandtreffen, bei dem zentrale Beschlüsse gefasst wurden, wie Plattenauer in Deutschland funktionieren sollte. Können Sie dazu was sagen?
Es muss das Treffen gewesen sein mit der Verabschiedung des 25-Punkte-Programms. Mhm. Meines Erachtens oder eine Aussage von einem Aussteiger aus diesem Netzwerk, damals vorgetragen von dem Personenkreis Blatt und Anna Niedersachsen, Hannes Franke, Personenkreis um Dieter Riefling, die damit eine deutliche Politisierung